Ich möchte uns den Predigttext lesen für heute Morgen, Römer 12, die Verse 1 bis 8, Römer 12, 1 bis 8, und dann geht's auch direkt in die Predigt. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was ein euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Denn ich sage, durch die Gnade, die mir gegeben wurde, jedem, der unter euch ist, nicht höher von sich zu denken, als zu denken sich gebührt, sondern darauf bedacht zu sein, dass er besonnen sei, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Denn wie wir in einem Leib viele Glieder haben, aber die Glieder nicht alle dieselbe Tätigkeit haben, so sind wir, die vielen, ein Leib in Christus, einzeln aber Glieder voneinander. Da wir aber verschiedene Gnadengaben haben, nach der uns gegebenen Gnade, so lasst sie uns gebrauchen. Es sei Weissagung in der Entsprechung zum Glauben. Es sei Dienst im Dienen. Es sei der Lehrt in der Lehre. Es sei der Ermahnt in der Ermahnung, der mitteilt in Einfalt, der vorsteht mit Fleiß, der Barmherzigkeit übt mit Freudigkeit.
Ich möchte heute über den Text sprechen, den wir gerade gehört haben. Und es ist gut, wenn jemand eine Bibel dabei hat, dass er die auch aufschlägt und vielleicht nachschlägt. Es gibt etliche Bibelstellen. Ich weiß, dass im Handbuch der Prediger der Predigt gesagt wird, nur nicht so viel Bibel stellen. Mir ist das Thema aber wichtig, damit wir nicht in die Irre laufen. Und der Irrtum ist vielfältig. Und so ist gut, wenn ihr da auch nachschaut, was ich hier an Bibelstellen zitiere, zumindest zum Teil. Also Römer 12, 1 bis 8 haben wir gelesen, und da ist auch die Grundlage der Gedanken, die ich euch weitergeben soll. Da fängt es als allererstes an, wir sollen unsere Leiber, unseren Körper, also unser Sein hier auf dieser Erde als wohlgefälliges Opfer Gott darstellen. Und jetzt meine provokante Frage heute Morgen, und ich will dabei gar keinen Zeigefinger erheben: Was hast du heute Morgen gemacht? War das, was hier steht, deinen Körper dem Herrn zur Verfügung gestellt? Also neben Zähneputzen und Waschen und so, das soll schon sein, klar. Aber was waren so meine Gedanken heute Morgen? Was hat mich beschäftigt? Was bewegt mich innerlich? Ich kenne das doch, dass ihr die Nächte, vielleicht geht es euch so, also ich lieg öfter mal nachts wach. Das ist auf der einen Seite nicht schön, aber auf der anderen Seite habe ich gelernt, darauf zu achten, was mich da bewegt. Und dann vor dem Herrn zu prüfen, ob das, was mich da bewegt, vom Herrn ist, und dann danach zu handeln oder nicht. Das ist öfter mal so. Auf der einen Seite anstrengend. Auf der anderen Seite ist es genau das, was da steht. Bin ich unwillig oder bin ich willig, auf den Herrn zu hören, wenn er mir den Schlaf nimmt? Zum Beispiel. Wir finden ja im Alten Testament viele Beispiele, wo der Schlaf fehlt. Und dann gibt Gott auch wiederum Schlaf. Also, was war heute Morgen so das, was mich beschäftigt hat? Nachrichten, Neuestes aus der Welt, was bewegt dich? Und da kommt dann die Ermahnung, wir sollen das nicht gleich machen wie die Welt. Und das ist, sagt die Psychologie auch, das, was mich als allererstes beschäftigt, begleitet mich durch den Tag, und das, was mich abends als letztes beschäftigt, begleitet mich durch die Nacht. Deswegen haben die Brüder immer gesagt, also die Alten waren ja oft Schullehrer, mit einem Gebet einschlafen und mit einem Gebet aufwachen und mit einem Gebet durch den Tag gehen. Das habe ich von Kindesbeinen an gehört. Ab meinem 14. Lebensjahr habe ich es geglaubt. Und wenn ich die Tage zusammenzähle, wo ich es gemacht habe, ist es beschämend. Das ist so mein Resümee. Und daran merkt ihr schon, dass ich hier nicht mit erhobenem Zeigefinger stehen kann, sondern dass ich da sehr selbstkritisch mit mir selbst umgehe. Zweiter Gedanke, der hier ist, und um den geht es mir heute. Wir sind ganz verschieden. Wir haben ganz unterschiedliche Herkünfte. Der eine ist mit dem goldenen Löffel im Mund geboren und der andere ist im Dreck geboren. Und so geht es dann unterschiedlich weiter in unserem Leben. Der eine hat studiert, der andere hat vielleicht seine Ausbildung gerade mit Ach und Krach geschafft. Und die Schrift sagt uns, im Leib Jesu spielt das alles keine Rolle. Da ist alles zusammengefügt und alles ist gleichwertig. Es gibt nirgendwo genau diese Botschaft, dass Menschen absolut gleichwertig sind, außer bei der Botschaft Gottes, der für alle Menschen gestorben ist. Nur wir Menschen haben halt das Problem, dass wir unterscheiden und trennen und das nehmen wir leider auch in die Gemeinde mit. Es gibt unterschiedliche Vorstellungen und Glaubensstile. Und da ist es dann wichtig, nachzuschauen, was sagt die Schrift denn wirklich. Und ich möchte heute mich wieder um die Gnadengaben oder Geistesgaben bemühen, immer wieder. Warum? Weil ohne die Gnadengaben Gottes die Gemeinde nicht wachsen kann. Eigentlich gäbe es die Gemeinde gar nicht. Und ohne Gemeinde geht der Einzelne verloren. Ich möchte nochmal das Bild erwähnen, das ich hier so oft habe. Der Feind geht umher wie ein brüllender Löwe und sieht zu, wen er verschlingen kann. Und jetzt nehmen wir auf der anderen Seite das Beutetier des Feindes. Nehmt eine Herde Zebra oder eine Herde Büffel oder was auch immer. Bei dem Büffel gefällt mir es am besten, wenn man nicht gerade ein Elefant ist. Die stellen sich im Kreis auf und die Schwächsten und Kleinsten in der Mitte. Und dann senken die ihre Hörner und da geht kein Löwe dran. Und solange sie in dieser Stellung verharren, werden sie alle überleben. Das weiß der Löwe auch und dann brüllt er. Und dann erschrickt der arme Büffel. Und dann fangen die in Panik an, auseinanderzurennen. Und dann sucht sich der Löwe einen raus und treibt ihn seinen Genossen in die Fänge. Und das war's dann. Und so macht es der Feind mit uns auch. Er brüllt uns an und er will den Schutzraum, die Gemeinde zerstören, damit der Einzelne von uns fressen kann. Und da ich jetzt schon lange dabei bin in Gemeinden seit meinem 14. Lebensjahr, habe ich viele gesehen, die durch das Brüllen erschreckt wurden und die weggegangen sind und die der Feind gefressen hat. Zumindest soweit ich das beobachtet habe. Es sind mehr wie die, die zusammengeblieben sind, erstaunlicherweise. Darum rede ich immer über Gemeinde, damit meine ich den Schutzraum, den Gott für uns hat, geschaffen hat. Und warne immer wieder davor, die Versammlung zu verlassen. Und ich warne die Versammlung davor, das Ziel außer Auge zu verlieren. Ich habe mit etlichen verantwortlichen Brüdern gesprochen in der Corona-Zeit, die alle gemeint haben, jetzt ist der Antichrist da und jetzt müssen wir uns in die Häuser zurückziehen und jetzt müssen wir die Decke über den Kopf ziehen und sind ganz traurig. Und ich habe sie versucht zu ermutigen, wenn ihr das alles seht, erhebt die Häupter, der Herr ist nahe herbeigekommen. Und wenn wir das glauben, dann haben wir genau das, wie der Büffel sich im Kreis rumstellt. Wir freuen uns, dass der Herr kommt. Ein anderes Bild wäre der Stall. Und damit das aber, weil wir so unterschiedlich sind, funktionieren kann, hat uns Gott Geistesgaben geschenkt, unterschiedlicher Art. Und wir haben jetzt hier ein paar gelesen. Geistesgaben. Ich rede immer wieder über Geistesgaben. Warum? Da, wo Gott etwas schenkt zum Bau, ist der Feind auch nicht weit, diese Gabe zu nehmen, ein Abbild davon zu schaffen und genau in das Gegenteil zu verwandeln, nämlich da hinein, dass er die Gemeinde zerstört. Mit der ersten Gabe, die wir gelesen haben, die Weissagung, wird es besonders deutlich, was ich meine. Wenn du heute in so manchen Versammlungen bist, die Weissagung hochheben, da stehen dann Menschen auf und erzählen irgendetwas, da stehen dir die Haare zu Berge. Das ist alles nur nicht biblisch. Aber sie sagen, sie haben die Gabe der Weissagung. Und wenn du dann nicht weißt, was im Wort Gottes steht, hast du keine Chance, das zu entdecken. Und deswegen schreibt der Paulus hier, Weissagung in der Entsprechung zum Glauben. Das heißt, auf der Basis an den Glauben des Herrn Jesus. Das, was die Schrift sagt, es gibt keine Weissagung, die gegen die Schrift ist. Und wenn dir einer weissagt, ich sehe für dich, dass du etwas Besonderes im Reich Gottes bist. Da brauchst keine Weissagung für, das sagt dir die Bibel an vielen, vielen Stellen. Was ist besonders an dir? Der Herr Jesus ist für dich gestorben. Und wenn du diese Erlösungstat angenommen hast, dann bist du ein geliebtes Kind. Du bist erwählt vor Grundlegung der Welt. Und dass du dem Herrn Ja gesagt hast, ist der Beweis dafür. Was kann es Besonderes geben? So eine Weissagung kannst du in die Pfanne rauchen. Selten hörst du mal eine, wo einer sagt, ich habe das Empfinden, den Eindruck, das Bild, dass hier in der Gemeinde ganz viele kalte Herzen sind und ich möchte euch auffordern, sich vom Herrn brennende Herzen geben zu lassen. Hat mir einer mal von den Verantwortlichen gesagt, oh, das macht doch jede Stimmung kaputt. Es geht doch nicht um Stimmung. Es geht doch nicht um den Menschen nach dem Mund reden, sondern es geht darum, die Wahrheit Gottes reden. Das ist diese Gabe. Und dann gibt es da den Dienst im Dienen, sei Dienst im Dienen. Eine Gabe, die ganz wenig ausgeprägt ist. Also da hat Gott die Gabe nicht so ausgeschüttet. Denn mit Dienen haben wir es, so ganz selbstlos meine ich jetzt, nicht so richtig am Hut, oder? Also Dienen mit Hintergedanken, das können wir alle. Aber wirklich dienen, um des Dienens willen, dem Herrn zu dienen, ohne irgendwas zu erwarten, noch nicht mal um ein Danke zu erwarten, das ist das, was hier gemeint ist. Und es ist eine Gabe des Geistes, wenn man das kann. Ein Dienst ohne Hintergedanken. Ich kannte mal eine Frau, die hat dann Sterbebegleitung gemacht und war hinterher seelisch kaputt. Und dann habe ich sie gefragt, warum hast du das gemacht? Dann hat sie gesagt, ich dachte, wenn ich das mache, dann habe ich besondere Punkte bei Gott. Liebe Geschwister, wir sind doch hier in dieser Welt nicht zum Punktesammeln da. Der Herr Jesus hat uns alles geschenkt. Er hat uns frei gemacht von der Schuld. Er hat uns zum Kind Gottes gemacht. Er sagt, wir werden mit ihm in aller Ewigkeit zusammen sein. Das haben wir doch schon. Das müssen wir uns doch nicht verdienen. Aber weil ich den Herrn Jesus lieb habe, weil ich ihm meine Ehre und meine Achtung, Ehrerbietung und Achtung ausdrücken möchte, deswegen möchte ich mich ihm zur Verfügung stellen, wo er mich hinstellt. Das ist eine ganz andere Nummer. Das ist ein ganz anderer Ansatz. Dann kommen wir, der ermahnt, nein, erst der lehrt in der Lehre, wenn jemand die Gabe des Lehrens hat, soll er lehren. Es gibt ganz viele, die meinen, die haben die Gabe des Lehrens und die halten eine Predigt hinterher, denkst du, was war denn das? Also da braucht es auch den Geist Gottes. damit das, was jemand sagt, rüberkommt, ins Herz trifft. Da gibt es Brüder, und sie tun mir auch ein bisschen leid, die sagen alles richtig. Da ist kein falsches Wort, da ist kein Versprechen, da ist kein Äh. Und das Herz der Zuhörer bleibt kalt. Bewegt sich nichts. Also wenn ich den Eindruck habe, dass es eure Herzen nicht mehr bewegt, höre ich hier auf. Und wenn es das ist, dass sich einer über mich ärgert, vielleicht heute bei dem Thema, aber es bewegt das Herz. Es geht nicht ums Richtige. Es geht nicht um die tollste Formulierung. Es geht darum, dass der Geist Gottes redet. Immer. Immer. Dann kommen wir zu der Ermahnung. In der Ermahnung, das möchte ich ein bisschen entfalten. Das ist mein Schwerpunkt, deswegen springe ich darüber. Ich muss dann nur wieder zurückblättern, weil ich es dann nicht finde. Und ihr seht, das sind dann viele Blätter. Und dann gibt es der Mitteil in Einfall. Einfalt. Mitteilen, da steckt das dahinter. Nicht nur in Geld, sondern auch in Sachwerten. Das heißt, er geht da um Hilfe. Es ist immer besser, anderen zu helfen, wie sich helfen lassen, generell. Und es gehört viel Demut dazu, dass man sich helfen lässt. Also für mich war das eine wesentlich stärkere Übung vom Herrn, dass ich Hilfe angenommen habe. Weil das sind wir alle nicht gewöhnt. Aber wer mitteilt, der soll das uneigennützig, ohne Hintergedanken tun und ohne zu denken, jetzt habe ich dem so viel geholfen, der muss mir doch wenigstens Freund sein oder gut von mir denken. Geistesgaben sind Gaben, die Gott uns gibt und wo der Geist Gottes uns hindrängt. Und jeder von uns wird in seinem Glaubensleben nach und nach in eine Aufgabe hineingedrängt. Und da ist auch das Mitteilen da. Aber dann bitteschön einfach. Und dann gibt es, wer vorsteht mit Fleiß, wer die Verantwortung übernimmt, der soll fleißig sein. Der soll sich also nicht hier auf einen Thron setzen. Ich finde es immer süß bei Gemeinden, die schon ein bisschen älter sind. Da haben alle die gleichen Stühle, bis auf den Vorstand. Die haben einen mit hoher Lehne. Ihr kennt sicherlich solche Gemeinden auch. Ich fand das immer toll als Jugendlicher, wenn wir Mahlfeier hatten, wie auch hier. Da saß man vorne und da saß ich in einem Stuhl mit hoher Lehne. Heute weiß ich, es ist Kindergarten. Ich habe ja nichts gegen einen tollen Stuhl. Aber es geht bei der Verantwortung nicht um etwas darzustellen oder etwas zu sein oder es geschafft zu haben, Karriere gemacht zu haben, sondern es geht darum, dass man fleißig ist. Dass man es nicht schleifen lässt. Dass man sich um die Dinge kümmert. Dass man auch Entscheidungen trifft, die vielleicht schwierig sind. Und nicht aussitzt. Wer Barmherzigkeit übt, mit Freudigkeit. Wisst ihr, barmherzig sein ist dann leicht, wenn einem Barmherzigkeit begegnet. Wenn du aber deinem Feind gegenüber barmherzig bist, dann wird es irgendwann ziemlich anstrengend. Und da fehlt ganz oft die Freude. Wie viele Menschen bist du vielleicht schon begegnet, denen du nur Gutes getan hast, dem du gute Gedanken entgegengebracht hast und der immer fies mit dir umgeht. In Beziehungen ist das oft so. Deswegen steht hier mit Freude oder mit Freudigkeit. Warum? Ich bin es nicht dem anderen wegen, sondern der Geist Gottes schenkt mir die Freude und die Freudigkeit und die Fröhlichkeit im Herrn und ich bin barmherzig, weil der Herr mir barmherzig ist. Wie oft denke ich, ich hätte auch gern mal so einen richtigen Freund. Punkt 1, das ist ganz schön unfair allen anderen gegenüber, die mir Freund sind. Es ist undankbar dem Herrn gegenüber. Und das Selbstmitleid hilft auch keinem. Und doch gehört ein Blick, eine Freude auf den Herrn dazu, wenn wir mit Menschen umgehen. Ganz kurzer Abriss über die Geistesgaben, die hier genannt sind und die alle notwendig sind, damit wir miteinander das aushalten, leben und Gemeinde bauen. Denn wir wollen ja, dass der Herr uns Menschen hierher schickt, die an der Liebe, die wir untereinander haben, erkennen, wie Gott ist. Und dass wir diese Menschen mit in diese Liebe hineinnehmen, wenn sie sich hineinnehmen lassen. So dass sie die Liebe Gottes kennenlernen. Es nützt ja nichts, wenn der Herr Jesus dem Wolfgang die Gabe der Evangelisation schenkt und der von der Straße die Leute reinholt und wir haben hier den Gesichtsfaktor. Nützt ja nichts. Und mit Sicherheit, wenn ich auf der Straße einlade, kommt die Straße hier rein. Da entsprechen die Menschen nicht unseren Vorstellungen. Und so braucht es auch die Gabe der Ermahnung. Und die Gabe wiederum, im Gegensatz zum Dienen, scheinen ganz, ganz viele zu haben. Ich kenne Versammlungen, da ist jeder, der da hockt, mit der Gabe der Ermahnung gesegnet und begabt. Nur habe ich so das Empfinden, dass er überhaupt nicht weiß, was Ermahnung ist. Und darüber habe ich mir viel Gedanken gemacht. Der Herr mag schenken, dass wir verstehen, was die Bibel unter Ermahnung versteht. Und dass das alles gar nicht so einfach ist und dass es notwendig ist, dass wir den Geist Gottes haben, um das, was wir hier lesen, richtig einzusetzen. Die einen lehren die Ermahnung in der Gemeinde gar nicht mehr, genauso wenig wie Buße. Es gilt als unzeitgemäß, als intolerant und man tut den Leuten ja weh, wenn man ihnen was sagt und deswegen soll das nicht mehr so sein. Punkt, Ende, aus. Die Geistesgaben sind ausgestorben. Was ein Glück, ermahnen müssen wir nicht mehr. So ist es nicht. Diese Gemeinden sind ganz oft ganz weit weg vom Wort Gottes. Aber dann gibt es die anderen, die der Meinung sind, dass man ihnen ständig Fehler oder dass man sich gegenseitig ständig Fehler vorhalten muss, wenn sie Gottes Willen tun wollen. Also die rennen überall rum und sehen beim anderen die Fehler. Und doch ist das, wenn man genauer hinsieht, ganz oft bloß Kritik sucht, Besserwisserei und Selbstdarstellung. Da kommt dann der Irrtum. Ermahnen ist was anderes, wie dem anderen die Meinung sagen. Ermahnung ist auch nicht zurechtweisen. Und ich denke, dass viele, die meinen zu ermahnen, in Wirklichkeit zurechtweisen. Und ich möchte diese zwei Begriffe in der Bibel erklären. Damit wir den Unterschied merken, was eine Ermahnung ist und was eine Zurechtweisung. Es geht bei der Zurechtweisung um Erziehen und um Züchtigung. Haben wir einen Liebes- oder einen Erziehungsauftrag? Ich glaube beides. Also Zurechtweisung. Erziehen, züchtigen, das ist so das griechische Wort, das so in die Richtung geht. Und gerne wird dann eine Bibelstelle zitiert aus Lukas 17, Vers 3. Wenn dein Bruder sündigt, so weise ihn zurecht. Das ist Zurechtweisung. Damit ist tatsächlich Zurechtweisung gemeint. Was dabei gerne vergessen wird, ist das, was vorher steht. Im selben Vers und hinterher. Lest mal Lukas 17, Vers 3. Hab Acht auf euch selbst, steht da als allererstes. Wenn ich meine, einem anderen etwas sagen zu müssen, dann ist es als allererstes notwendig, darauf zu gucken, wo stehe ich denn? Es ist viel einfacher, einen anderen zu kritisieren oder zurechtzuweisen, wenn ich das selbst tue, weil ich weiß, was der macht. Also, ein Alkoholiker erkennt einen Alkoholiker, ein Drogensüchtiger erkennt einen Drogensüchtiger, ein Stenz erkennt einen Stenz. Kennt ihr den Ausdruck Stenz? Heute sagt man Womanizer zu. Kennt ihr den Ausdruck? Gut. Ihr könnt die alten Ausdrücke nicht mehr, gut. Deswegen sagt die Schrift, sagt der Herr Jesus hier, hab Acht auf euch selbst. Als allererstes stell dich vor den Spiegel und das, was du meinst, einem anderen sagen zu müssen, also ihn tatsächlich zurechtzuweisen. Mache ich das nicht selbst? Wenn eine Schwester einer Schwester sagt, du gibst zu viel Geld für Klamotten aus, würde ich als allererstes der Schwester empfehlen, in den eigenen Schrank zu gucken. Und das zu korrigieren und nicht die Klappe aufzureißen. Hab Acht auf dich selbst. Gehen wir, Paulus schreibt es den Galater, Galater 6,1. Brüder, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt wird, so bringt ihn die Geistlichen einen solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Und dabei gib auf dich selbst Acht, dass nicht auch du versucht wirst. Wir merken, wie gefährlich das ist, wenn wir mit Zurechtweisungen, mit erhobenem Zeigefinger durch die Welt laufen. Wir stehen schlagartig in der Gefahr, genau dasselbe zu tun. Davor will uns die Schrift warnen. Wer meint, dass er stehe, sehe zu, dass er nicht falle. Und zwischen einem göttlichen Auftrag, jemand zurechtzuweisen, und der Selbstüberhebung, sich selbst besser zu fühlen, wenn ich dem anderen mal eine überbrate, ist ein ganz, ganz schmaler Grat und dafür brauche ich den Geist Gottes. Schauen wir nochmal in die Schrift, wer da die Aufgabe der Zurechtweisung, Erziehung, Züchtigung hat. Eins der ersten Bibelworte da finden wir in den Sprüchen 3, Vers 12. Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er wie ein Vater den Sohn, den er gern hat. Merken wir die Motivation eines Erziehung und einer Züchtigung, da kann ja auch durchaus das Schlagen dabei sein mit Worten, können wir im Alten Testament nachlesen. Samson hat mal einen mit Distel und Dorn verprügelt, Ältester in der Stadt, steht im Richter. Was ist deine Motivation, wenn du irgendeinem irgendetwas sagst, das heißt, ihn schlägst mit Bibelworten? Was ist deine Motivation? Ich habe einmal einen Brief gelesen, da hat jemand einer älteren Frau, einer Schwester, einen Brief geschrieben, der war gespickt mit Drohbibelversen. Kennen wir das? Du kommst in die Hölle und wenn du das machst, das und das und das. Und der Hintergrund war, dass die junge Frau etwas machen sollte, was die ältere Frau wollte, aber vollkommen unbiblisch war. Da wurde das Wort Gottes, die Bibelverse, als Schlagworte benutzt, um einen anderen niederzumachen. Es ist für einen Mann, wenn er verheiratet ist, relativ leicht, seiner Frau zu sagen, du sollst dich unterordnen. Es steht geschrieben, du sollst dich unterordnen. Und da wird vergessen, der eine kommt dem anderen mit Ehrerbietung zuvor, steht auch so. Und du sollst deine Frau lieben wie Christus die Gemeinde. Herzlichen Glückwunsch, mach das mal. Das ist aber der Maßstab. Wir können doch nicht kleine Facetten rausziehen und den Rest unter den Tisch fallen lassen. Meinen wir, dass Gott sich das gefallen lässt, wenn wir so mit seinem Wort umgehen? Ich glaube nicht. Und jetzt gucken wir mal, wer die Aufgabe hat, neben Gott selbstverständlich zurechtzuweisen. Das ist ziemlich limitiert. Also nicht jeder ist erziehungsberechtigt im Reich Gottes. Nicht jeder ist berechtigt zu schlagen. Wir meinen es Immanuel, ist aber so gar nicht. Es gibt drei Stellen, habe ich gefunden, drei Stellen, die der Paulus zu diesem Thema heranführt. 1. Thessalonicher 5, Vers 12 ist eine. Wir bitten euch aber, ihr Brüder, dass ihr diejenigen anerkennt, die an euch arbeiten und euch im Herrn vorstehen und euch zurechtweisen. Also Vorsteher. Wir würden heute sagen Älteste. Die sollen zurechtweisen. Lesen wir in 2. Timotheus 2, 24, 25. Ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten, sondern milde sein gegen jedermann, fähig zu lehren, geduldig im Ertragen von Bosheiten. Er soll mit Sanftmut die Widerspenstigen zurechtweisen, ob ihnen Gott nicht noch Buße geben möchte zur Erkenntnis der Wahrheit. Wieder Ältestenaufgabe, steht im Zusammenhang mit dem Ältestendienst. Deswegen ist das Ältestenprofil so ganz hart. Und ich bestehe auch darauf, wenn wir den Katalog für einen Ältesten haben, denn nur so kann die Gemeinde Gottes erkennen, wer für den Ältestendienst berufen ist. Für mich war das Größte immer, er soll ein Vater gläubiger Kinder sein. Er soll seinem Haus wohl vorstehen. Die alten Brüder haben mir beigebracht, wenn einer mit Feuer und mit Schwefel predigt, dann guckst du seine Frau an und dann weißt du, was mit ihm los ist. Da könnt ihr das Lähnchen angucken. Da haben sie auch schon gesagt, sie wäre voll unterdrückt. Habt ihr den Eindruck, dass Lena unterdrückt ist? Gut. Okay, war nur persönlich. Und die dritte Stelle ist, dies sollst du lehren und mit allem Nachdruck ermahnen und zurechtweisen. Niemand soll dich zu gering schätzen. Das wird dem Titus gesetzt. Und der gesagt, Titus 2, Vers 15, und der hatte Aufgabe, Älteste einzusetzen. Also ein apostolischer Dienst. Und dann schweigt die Schrift über die Zurechtweisung. Wir merken also, dieses Thema des Erziehens ist ganz sensibel in der Schrift und mit Vorsicht zu genießen, sonst maße ich mir ein Amt an, das mir überhaupt nicht zusteht. Gott erzieht. Als allererstes ist der lebendige Gott, der erzieht. Und er entscheidet, ob ich ein paar hinter die Löffel brauche, den Ausdruck kennt er aber, ja, also ein paar hinter die Ohren, oder ob er mich in den Arm nimmt und sagt, komm. Merken wir, warum das hier so ganz ist? Es ist falsch, wenn man sagt, als Vater, ich muss nur die erste richtig erziehen, die erzielt dann alle anderen folgenden Kinder für mich. Es ist eine Aufgabe, die Gott sich selbst vorbehält und wo er dann den Verantwortlichen in der Gemeinde überträgt. Und ich rate jedem, der diese Verantwortung übertragen bekommen hat, ganz, ganz vorsichtig damit umzugehen. Warum soll ein Ältester seiner Familie vorstehen und warum sollen seine Kinder nicht verschreckt sein? Jetzt komme ich zum eigentlichen Thema. Nein, ich bin mittendrin. Die Ermahnung. Was ist jetzt im Gegensatz zu der Erziehung, zu der Züchtigung, die Ermahnung? Das Wort Ermahnung, bin ich jetzt bei Wikipedia, leitet sich aus dem 14. Jahrhundert von Ermannung ab. Da hören wir vielleicht noch einen Wortstab. Also, so nach dem Motto, ermannt euch. Seid mutig und stark, so kennt es mal die Schrift. Ich könnte auch kurz sagen, sei ein Mann, kein Männlein. In den Klöstern und Kirchen wurde dann Ermahnung verwendet, um die Ermahnten dazu anzuleiten, etwas Böses zu unterlassen. Die wurden dann mit allerlei Aufgaben belegt, wie auf Knien da ein paar Tage verbringen oder sich selbst zu geißeln oder, um so vom Bösen frei zu werden. Ich denke, wir haben, wenn wir meinen, dass wir ermahnen, sehr, sehr viel katholisches Gedankengut in uns. Der Martin Luther wurde mehrfach ermahnt, sich dem Papst und den Bischöfen unterzuordnen. Seine Antwort daraufhin war: Hier stehe ich nun und kann nicht anders. Wir erkennen, dass es schwierig ist, das in die Gemeinde zu bringen. Nochmal weiter, wo finde ich Ermahnung noch? Das Wort Ermahnung gibt es auch in der Arbeitswelt, geregelt im Arbeitsrecht. Da wird erklärt, eine Ermahnung ist eine bloße Rüge, die der Arbeitnehmer ausspricht, damit er mit dem Verhalten oder der Arbeitsleistung eines Beschäftigten nicht zufrieden ist. Und dann kann er nochmal verschärfen, indem er eine schriftliche Ermahnung macht. Und nach der Ermahnung kommt die Abmahnung und nach der dritten Abmahnung fliegst du raus. Da wird das Wort so verwendet. Das griechische Wort, das hier allerdings steht, wenn wir Ermahnung in der Bibel lesen, bedeutet so viel wie Ermutigung, Ermahnung, Tröstung, Stärkung, Einladen, Bitten, mit viel Zureden bitten. Das geht ja in eine ganz andere Richtung, wie wir denken. Das ist aber doch komisch. Ihr habt mir mal Geld geschenkt, haben mir eine Software gekauft, die drückt es dann so aus, da steht dann hier der Name drin, was das griechische Wort bedeutet und dann, wie das verwendet wurde in der Übersetzung. Schick. Ich habe fast ein halbes Jahr gebraucht, bis ich die Funktion verstanden habe. Aber gut, jetzt habe ich es hingekriegt und war auch glücklich. Und da kommt also 111 Mal dieses Wort in der Elberfelder 2006 vor. Und 55 Mal wird dieses Wort ermahnen mit Bitten übersetzt. Och, das ist ja gar nicht so. Sondern das ist so. Also ich habe so gemacht und so. Der hier kommt da gar nicht vor. Und 18 Mal mit Trösten oder getröstet sein vor. 31 Mal mit Ermahnen im Sinne von einer Antwort oder Aktion ernsthaft unterstützen oder anregen. Komm, auf, denn die Nacht wird kommen, da man nicht mehr wirken kann. Auf, auf, das ist Ermahnen. Kommt, lasst uns gehen, dem Herrn nachfolgen. Das ist Ermahnung. Aber nicht, du hast, du sollst, du musst. Das stimmt mit dem biblischen Wort überhaupt nicht überein. Wir merken, wie wir unser Denken so falsch gepolt ist. Und deswegen wird die Geistesgabe der Ermahnung auch völlig verdreht eingesetzt. Der Herr Jesus warnt ausdrücklich davor. Richtet nicht und ihr werdet nicht gerichtet werden und verurteilt nicht und ihr werdet nicht verurteilt werden. Lasst los und ihr werdet losgelassen werden. In Lukas 6, Vers 37. Oder Lukas 6, 41. Was aber siehst du den Splitter in dem Bruders Auge, den Balken aber, der in deinem Auge ist, nimmst du nicht wahr? Wie kannst du zu deinem Bruder sagen, Bruder, erlaube mir, ich will den Splitter herausziehen, der in deinem Auge ist, während du selbst den Balken in deinem Auge nicht siehst? Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Augen, dann wirst du klar sehen, um den Splitter herauszuziehen, der in deines Bruders Augen ist. Wie muss unser Leben sein, dass wir uns erlauben dürfen, dem anderen etwas sagen zu dürfen, die Autorität dafür zu haben? Wie soll es abgehen in der Gemeinde? Jesus lehrt seine Jünger in Matthäus 18, 15, wenn aber dein Bruder sündigt, so gehe hin, überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Keine Zeugen. Keine Zeugen. Wenn er auf dich hört, so hast du deinen Bruder gewonnen. Immer vorausgesetzt, du hast Recht und nicht Unrecht. Kann ja auch sein, dass es hier um Äußeres geht, um Geschmack geht, um Meinungen geht, um Erkenntnis und nicht darum, was die Schrift böse nennt. Böse ist immer alles, was von Gott wegführt. Ein falsches Ermahnen, eine falsche Züchtigung führt auch von Gott weg. Wenn er aber nicht hören will, so nimm noch ein oder zwei mit dir, damit aus zwei oder drei Zeugen Mund jede Sache bestätigt werde. Das führt dazu, dass wenn du drei hast, die alle drei sich mal Gedanken machen können, ist das, was der erste als falsch erkannt hat, auch wirklich falsch? Das ist zum Schutz für den, der ein Problem sieht, wie auch ein Schutz für den, der das Problem anscheinend hat. Es kann immer noch sein, dass es überhaupt kein Problem ist. Deswegen zwei oder drei. Und dann, wenn er nicht hören wird, so sage es der Gemeinde. Wenn er aber auf die Gemeinde nicht hören wird, so sei er dir wie ein Heide und Zöllner. Das finde ich immer faszinierend, wenn der Herr Jesus sagt, er sei für dich ein Heide und Zöllner. Für wen ist denn der Herr Jesus gekommen und wen hat er denn gesucht? Die Heiden und die Zöllner. Das heißt doch hier im Klartext, ja, er ist nicht in der Gemeinde. Er ist kein Kind Gottes für dich. Aber weil er kein Kind Gottes für dich ist, willst du ihn ja gewinnen, dass er wirklich Gott annimmt und ihm nachfolgt. Oder nicht? Ich denke doch. Wenn wir das Neue Testament recht verstehen, schon. Also, positives Ermahnen. Kolosser 3, Vers 16. Das Wort des Christus wohne reichlich in euch, in aller Weisheit. Lernt und ermahnt, also unterstützt euch gegenseitig, tröstet euch gegenseitig, bittet gegenseitig, dem Herrn nachzufolgen mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern. Singt dem Herrn in euren Herzen in Gnade. 1. Timotheus 2, Vers 1. Ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitte, Danksagen getan werden für alle Menschen. Positive Ermahnung. Könnt auch schreiben, ich bitte. Wir merken also, es ist schwierig, das zu übersetzen. Und ich möchte kein Übersetzer sein, aber ich möchte wissen, wie es noch ist, was mit dem Wort gemeint ist. Und da sollten wir wirklich uns Mühe geben. Mir hat mal einer gesagt, mich interessieren nur die großen Linien Gottes. Der interessiert heute noch die großen Linien Gottes, weil das ist einfach. Das hat nichts mit ihm persönlich zu tun. Was nützt mir zu wissen, was Gott in Zukunft vorhat, wenn das heute keine Auswirkung auf mich hat? Gar nichts. Gar nichts. Als die Jünger vom Herrn Jesus wissen wollten, wie viel man vergeben muss, da sagte Herr Jesus 7x 70 Mal. Haben die im Kindergottesdienst jetzt auch. Und da sagte er, erklärte ihn genau in dem Tag, wenn es um Vergebung geht, etwas von dem unbarmherzigen Knecht. Und ich mach's kurz. Da ist einer, der unendlich viel Schulden hat, dem der Herr vergibt. Und da ist einer, der mir persönlich, und ich möchte mal sagen, mir ist unendlich viel vom Herrn vergeben worden. Ich hätte es nie zurückzahlen können. Ich hätte es niemals wieder gut machen können, was ich meinem Gott angetan habe. Niemals. Das ist dieses Gleichnis. Und der Herr vergibt mir. Und er sagt, du musst nicht in den Schuldenturm. Du musst nicht in die Hölle. Du musst nicht in die Verdammnis. Und ich gehe raus und sitze den René sitzen und der hat mich gestern Schepp angeguckt. Und dann sage ich, du hast mir Böses getan. Bereue, entschuldige dich. Sonst sind wir heute Mittag kein Mahlfeier miteinander. Und das ist genau das, was dieses Gleichnis sagt. Auf der einen Seite Gott unendlich vergeben, auf der anderen Seite werfe ich meinem Bruder, meiner Schwester irgendetwas vor und komme dann mit Bibelsprüche und Schlagen dort. Und da sagt der Herr, wenn du so handelst, zahlst du alles. Wenn du so handelst, zahlst du alles. Mit meinen Worten, lest das Gleichnis durch. Matthäus 12, von Vers 30. Markus 9 warnte Herr Jesus nochmal in Vers 42, und wer einem dieser Kleinen, die an mich glauben, Anlass zur Sünde gibt, für den wäre es besser, wenn ein Mühlstein um seinen Hals gelegt und er ins Meer geworfen würde. Liebe Geschwister, ich sag's mal umgedreht mit einem Erlebnis, da ging es um Geistesgaben. Da waren dann Geschwister, die Lehre kennen wir auch, jedes Kind Gottes sollte mindestens die Geistesgabe des Sprachengebets haben. Und dieser Bruder hat es ernst genommen. Und dieser Bruder hat gebetet um Sprachengebet. Und er hatte Not und Not und Not. Und dann kam er zu dem Ergebnis, Gott liebt und will ihn nicht. Dann hat er sich aufgehängt. Eine andere Verwandte von mir, die ist schwer krank geworden. In der Versammlung, in der man so war, hatte man dann gesagt, nicht alle, aber viele, du hast bestimmt verborgene Sünde. Bereue deine Sünde, dann wirst du gesund. Und dann haben die zwei sich hingesetzt und haben ihr ganzes Leben durchgeknetet und alles vor den Herrn gebracht, aber gesund geworden ist sie auch nicht. Wir merken, wie Worte töten. Und da war auf einmal die Frage, Herr, hast du mich lieb? Ich weiß nicht, was ich getan habe. Sag mir doch, was ich getan habe, damit ich um Vergebung bin. Ich will doch auch gesund werden. Alles biblisch begründet, alles mit Bibelworten totgeschlagen. Wir merken, wie grausam Menschen mit der Bibel umgehen. Wie grausam wir uns gegenseitig umbringen. Und dann sagte Herr Jesus, bei einem dieser Kleinen. Deswegen bitte ich, seien wir vorsichtig mit dem, wie wir reden, wie wir miteinander umgehen und was wir dann fromm verpacken, dem anderen überstülpen wollen. Wenn unser Herz an der Stelle nicht absolut rein ist, sind wir schuldig zu tun, was wir von dem anderen fordern. Und diese Schuld kann niemand erfüllen. Wenn der Herr Jesus sagt, der Gedanke ist wie die Tat. Wir spielen hier ja nicht Kind Gottes sein, sondern wir sind Kind Gottes. Und wenn wir die Gnade verlassen, sind wir beim Gesetz. Und das Gesetz sagt, wenn du nicht, dann werde ich. Und wir als Kinder Gottes haben die freie Wahl der Gnade, wenn wir sie annehmen, oder des Gesetzes. Die Gnade führt in den Himmel, in die Herrlichkeit, das Gesetz in die Verdammnis. Und zwar von jedem von uns. Keiner kann das Gesetz halten, das ich im Kopf für den anderen habe. Nicht einer. Die neue evangelische Übersetzung überträgt Römer 12, Vers 8 so. Wenn jemand die Gabe der Seelsorge hat, dann soll er sie ausüben. Also ist Ermahnung eine wunderbare Geistesgabe, nämlich die Geistesgabe der Seelsorge. Und Seelsorge geht es immer darum, den anderen zu erreichen. Es geht immer darum, dem anderen aufzuhelfen. Es geht immer darum, dem anderen vielleicht an die Hand zu nehmen, zu sagen, komm, lass uns miteinander ein Stück gehen. Dann sind wir auf einmal biblisch beim Tragen und Ertragen. Manchmal muss man einen auch eine längere Wegstrecke tragen und ertragen. Übrigens in jeder guten Ehe muss mein Lenchen mich auch mal ertragen. Und wenn sie immer gleich die Flinte ins Korn werfen würde, dann wären wir schon lang auseinander. Und so ist es in der Gemeinde auch. Also, wenn ich den Begriff Ermahnung habe, wenn wir es in der Bibel lesen, dann ist es nicht das, sondern dann ist es das. Dann ist das Seelsorge. Und zur Seelsorge benötigt sehr, sehr viel Liebe, sehr, sehr viel Geduld, ganz viel Weisheit, weil man dann in der Seele des anderen ankommt und da kann man so viel kaputt machen. Nicht umsonst rennt die Welt zum Psychologen, weil die Seele kaputt ist. Das haben wir nicht nötig, es sei denn, Chemie im Kopf ist krank. Aber wir dürfen und sollen, wenn wir die Gabe der Seelsorge haben, Zuhören. Seelsorge ist ganz oft zuhören, trösten, ermuntern. Und wo notwendig ist, auch darauf hinweisen, mach das doch mal anders. Nicht immer so rum, sondern probier es mal anders.